Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der ZFA Talks. Mein Name ist Claudia Bayern, ich bin Redakteurin bei springermedizin.de. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder zuhören. Haben wir in Deutschland eine Überversorgung mit L-Thyroxin? Das Schilddrüsenmedikament belegt auf der Rangliste der meistverschriebenen Medikamente immerhin Platz 4. Typischerweise wird L-Thyroxin bei der Schilddrüsenunterfunktion, also einer Hypothyreose, verordnet. Wenn man allerdings die Zahl der Verordnungen mit der Prävalenz der Schilddrüsenunterfunktion vergleicht, dann kann man an eine Übertherapie denken. Wie kommt es dazu? Muss jede Erhöhung von Schilddrüsenmarkern direkt zu einer L-Thyroxin-Verordnung führen? Was sagt zum Beispiel der TSH-Wert aus und was nicht? Und wann lohnt es sich, auch bei einer diagnostizierten Hypothyreose über das Absetzen von L-Thyroxin nachzudenken? Das alles sind wichtige Fragen für die Versorgung in der Hausarztpraxis. Dafür habe ich mir heute wieder fachkundige Expertise ins Studio geholt. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Med Janine Schübel. Sie ist niedergelassene Hausärztin und Leiterin des Bereichs Lehre in der Allgemeinmedizin der Medizinischen Fakultät in Dresden. Und dort forscht sie unter anderem zu der Versorgung von Schilddrüsenerkrankungen in der Hausarztpraxis. Hallo Frau Dr. Schübel, schön, dass Sie heute dabei sind.
Ja, schönen guten Tag, sehr gern.
Die Chance, dass L-Thyroxin in dem einen oder anderen Medikamentenplan auftaucht, ist bei der Anzahl der Verordnungen relativ groß. Welche Gründe gibt es in der Praxis für eine L-Thyroxin-Verordnung?
Das sind witzigerweise eigentlich gar nicht so viele Gründe. Also rein medizinisch ist eine L-Thyroxin-Verordnung nur notwendig bei einer manifesten Hypothyreose, also bei einer tatsächlich bestehenden Unterfunktion der Schilddrüse und bei einer latenten Funktionsstörung, wenn der TSH-Wert den Wert 10 überschreitet. Also das sind gar nicht so häufige Sachen. In der Praxis wird es häufig eben auch bei anderen Sachen verordnet und das ist das, worüber wir gleich auch noch sprechen werden, was eben andere Gründe sind, andere Motivationen, die vielleicht gar nicht unbedingt medizinisch sinnvoll oder notwendig sind.
Welche Symptome geben denn Anlass dafür, dass man die Schilddrüse untersucht?
Das ist schon das erste große komplizierte Problem. Das sind ganz, ganz viele Symptome. Das ist wahnsinnig heterogen und total unspezifisch. Müdigkeit, Übergewicht oder Gewichtszunahme sind da ganz große Themen. Haarausfall, ne, auch subjektiv, ich verliere gerade mehr Haare. Das sind Beschwerden, die tatsächlich bei einer wirklichen manifesten Hypothyreose vorliegen können, aber die eben auch sehr, sehr unspezifisch sind und bei ganz verschiedenen anderen Sachen vorliegen können. Bei anderen Erkrankungen, zum Beispiel Eisenmangel oder bei als Nebenwirkung von gewissen Medikamenten. Aber eben, und das ist das Allerhäufigste, dass eine Erkrankung zugrunde liegt. Sondern einfach nur mal so, gerade Haarausfall, ne, zum Beispiel ganz saisonal oder Gewichtszunahme, Übergewicht, Müdigkeit, einfach so so Lifestyle-mäßig, wie man so schön sagt. Ne? Also aufgrund der Lebensbedingungen, aufgrund von Stress, von der privaten und beruflichen Belastung. Das ist ein großes Netzwerk und das kann ganz, ganz verschiedene Ursachen haben. Und in den seltensten Fällen ist es eine wirkliche Unterfunktion der Schilddrüse, die da die Ursache ist.
Also ganz, ganz häufig auftretende Symptome, demzufolge auch häufig die Diagnostik der Schilddrüse. Eine gute Diagnostik, also ist halt so hier wichtig, klassischerweise über eine Blutuntersuchung.
Genau.
Bevor wir da tiefer einsteigen, lassen Sie uns doch noch ganz kurz nochmal den Regelkreislauf der Schilddrüse anschauen und die beteiligten Hormone. Was wirkt worauf und welche Parameter eignen sich zur Diagnostik?
Genau, also die Hauptschilddrüsenhormone sind ja das Thyroxin, das T4 und das Triiodthyronin, das T3. Die werden vor Ort in der Schilddrüse produziert, regulieren den Stoffwechsel und überhaupt auch ganz viele andere physiologische Prozesse. Ne? Die steigern den Grundumsatz, die erhöhen den Sauerstoffverbrauch in den Zellen, steigern die Energieproduktion, erhöhen eben auch die Herzfrequenz und die Stärke der Pumpkraft des Herzens. Die fördern auch Wachheit und Reflexe, können die Stimmung beeinflussen. Die machen wahnsinnig viele Sachen. Die Schilddrüse nimmt Jod auf und verwendet das eben zur Synthese von T3 und T4. Und T4 wird da vor allem in größeren Mengen produziert, ist aber eigentlich weniger biologisch aktiv. Das ist eigentlich das T3. Die Schilddrüse produziert T3 und T4 unter der Kontrolle vom TRH. Das ist das Thyreotropin freisetzende Hormon. Das ist aus dem Hypothalamus. Und eben vom TSH. Das kommt aus der Hypophyse. Genau. Und das ist es, woran wir uns orientieren, wenn wir das messen wollen. Man kann die freien Hormone, das FT3 und das FT4, auch noch relativ gut im Blut bestimmen. Der Parameter, an dem man sich orientiert, ist tatsächlich das TSH als übergeordnete Instanz. Wenn das nämlich ansteigt, ist das der Hinweis von ganz oben von der Zentrale im Gehirn her, dass in der Schilddrüse selber ein Mangel, also im Körper ein Mangel herrscht, ne, dass die Schilddrüsenhormone fehlen. Und andersrum, bei einem erniedrigten TSH, gäbe es zu viel Schilddrüsenhormone im System oder ist es zumindest ein Anzeichen, dass es passieren kann, dass da ein Mangel kommt.
Das heißt, ab welchen Werten spricht man von einer Hypothyreose?
Das kann man gar nicht absolut sagen. Das Ganze ist nämlich von verschiedenen Sachen abhängig und Normwerte sind ja immer ein bisschen kompliziert. Die sind ja erstmal eine statistische Verteilung. Was wir mittlerweile wissen, ist, dass die TSH-Normbereiche altersabhängig sind. Also mit steigendem Alter steigt auch der TSH-Wert und das ganz normal, sodass man sagen kann, bis zu einem Alter von 70, also so von 18 bis 70, Kinder nehmen wir mal raus, da ist alles noch ein bisschen anders, da ist die Grenze bei 4,0. Millionen pro Liter ist die Einheit, die üblicherweise verwendet wird. Zwischen 70 und 80 ist die Grenze 5,0. Und bei Patientinnen und Patienten über 80 Jahre ist die Grenze sogar bei 6,0. Na, also das steigt ganz normal, sodass ein TSH-Wert von 5,8 bei einem 83-Jährigen noch komplett normal ist und überhaupt nicht als erhöht interpretiert werden sollte.
Und bedeutet erhöhter TSH-Wert auch immer gleich eine Hypothyreose?
Eben nicht. Erhöhter TSH-Wert ist erstmal nur ein Laborwert, keine Krankheit. Das sagt erstmal gar nicht viel aus, sondern es sagt eben nur, wie wir es gerade schon hatten, dass es oben in der Hypophyse Anzeichen dafür gibt, dass unten was fehlen kann im System. Genau, um rauszufinden, ob wirklich eine relevante Hypothyreose vorliegt, braucht man das FT4 noch, dass man dann eben noch nachbestimmt, um zu gucken, ist denn wirklich jetzt zu wenig aktives Schilddrüsenhormon unterwegs oder reicht es gerade noch?
Und dann gibt es noch eine Reihe von anderen Werten, die man bestimmen kann, unter anderem auch die Thyroperoxidase-Antikörper, also TPO-Antikörper. Wann ist denn die Bestimmung sinnvoll?
Die ist im hausärztlichen Bereich eigentlich gar nicht so wichtig, weil die am weiteren Verlauf grundsätzlich nichts ändert. Die kann aber wichtig sein für die Patientinnen und Patienten und auch für die Behandler, was die Ursache der Unterfunktion angeht, weil ein erhöhter TPO-Wert bei einer bestehenden Unterfunktion ein Hinweis für eine Hashimoto-Thyreoiditis sein kann, also eine autoimmune Genese der Schilddrüsenunterfunktion, bei der Schilddrüsenzellen nach und nach zerstört werden, also kaputt gehen und dadurch die Funktion der Schilddrüse einfach abnimmt. Deswegen steht auch in der Leitlinie dazu, dass man bei einer latenten Funktionsstörung, also wenn die freien Hormone eigentlich noch in Ordnung sind, nur der TSH-Wert schon erhöht ist, dass man dann diesen Wert einmal bestimmen kann, einfach vor dem Hintergrund, dass dann das Risiko erhöht ist, dass es sich zu einer manifesten Unterfunktion entwickelt. Wenn schon eine manifeste Unterfunktion besteht, hat es eigentlich keinerlei Konsequenzen, ob man diesen Antikörperwert kennt oder nicht, weil man die weitere Therapie sowieso nach dem TSH-Wert ausrichtet, die weiteren Kontrollen auch nach dem TSH-Wert ausrichtet, dann hat es manchmal einen gewissen kommunikativen Aspekt noch. Da tickt ja jeder Patient ein bisschen anders. Manche Patienten haben einen hohen Informationsbedarf und sich auch schon im Internet viel belesen dazu. Natürlich interessiert es einen selber, woher das denn kommt, dass man jetzt eine Erkrankung hat. Und da kann das tatsächlich für manche Patienten hilfreich sein, eine Erklärung einfach dafür zu haben.
Ist das was, was Sie selber machen oder würden Sie dafür an Facharzt für Endokrinologie zum Beispiel überweisen?
Nee, das ist tatsächlich was, das kann jede Hausärztin, jeder Hausarzt selber machen. Das ist eine Bestimmung, genau, dafür braucht man nicht zum Spezialisten schicken.
Und dann ist die andere Frage, die sich bei der Diagnostik oft stellt, ist, brauche ich zusätzlich noch eine Bildgebung der Schilddrüse, zum Beispiel eine Sonographie und was kann die mir sagen?
Nix. Deswegen braucht man die nicht, das sage ich gerne immer ganz knapp, weil man sich knappe Sachen am besten merkt. Bei einem rein erhöhten TSH-Wert braucht es tatsächlich überhaupt gar keine Sonographie der Schilddrüse. Das ist mittlerweile international, auch bei den endokrinologischen Fachgesellschaften, total etabliert, dass man das nicht mehr machen sollte. Das ist als Überdiagnostik verschrien mittlerweile, weil man damit, was die Unterfunktion angeht, keinerlei Zusatzinformationen bekommt. Das Einzige, was man bekommt, wenn man Pech hat, und das ist sehr wahrscheinlich, dass man Pech hat, ist, dass man noch Schilddrüsenknoten, also andere Auffälligkeiten findet, die mit der Unterfunktion selbst überhaupt nichts zu tun haben und dann wieder einen großen Rattenschwanz nach sich ziehen mit der Frage, wie bespreche ich es mit den Patienten, wie kontrolliere ich das, brauche ich dafür noch wieder andere Kontrolluntersuchungen, andere Abklärung. Also nochmal ein ganz, ganz neues, großes Thema.
Bei Schwangeren zum Beispiel ist ja die Situation auch nochmal eine besondere. Welche Werte sind denn da anzustimmen oder was unterscheidet sich bei Schwangeren von nicht schwangeren Patientinnen?
Eigentlich gar nicht so viel. Das ist auch immer was, wo man ja, wo es große Ängste gibt und große Bedenken, aber eigentlich ist es ganz unkompliziert, weil man Schwangere tatsächlich genauso behandeln kann mit denselben Normwerten wie auch andere Patientinnen. Das heißt, mit einem TSH-Wert unter 4 sollten die eingestellt werden, wenn die schon eine bestehende Unterfunktion hatten, die behandelt wurde. Das, was man beachten muss, ist tatsächlich, dass so 70-80% der Schwangeren mit einer behandelten Hypothyreose vorübergehend in der Schwangerschaft eine höhere Dosis brauchen. Also die brauchen so 20-30% mehr L-Thyroxin, damit man eine euthyreoide Einstellung erreichen kann. Und das kann man sich so ein bisschen als Faustregel merken und dann aber auch gleich darauf achten, dass man nach der Geburt mit der Dosis wieder runtergeht auf die ursprüngliche Dosierung. Dann nimmt der Bedarf wieder ab. Also das ist die einzige Sache, die man eigentlich bei Schwangeren mit einer Levothyroxinbehandlung beachten muss. Ansonsten muss man keinerlei andere Sachen machen und bitte auch nicht nach einem TSH-Wert screenen bei Schwangeren zum Beispiel. Ne? Das wird auch häufig gemacht, auch bei Gynäkologen und auch in allgemeinmedizinischen Praxen, eben aus Sorge, man könnte sonst für die Schwangere oder für das Ungeborene irgendwie einen Schaden verursachen. Da gibt es viele, viele Untersuchungen dazu und keinerlei Beweise, dass es was bringt, wenn man den TSH-Wert bei Schwangeren screent. Genau, also da bringt man keinen Nutzen.
Ich wollte Sie auch fragen, was Sie denn von einem generellen Screening des TSH-Werts halten, also nicht nur bei Schwangeren. Ist das sinnvoll oder nicht?
Kann ich wieder kurz antworten. Nichts halte ich davon. Genau, das sollte man tatsächlich wirklich nicht machen. Das bringt keinerlei Effekt. Es ist sinnvoll, nach einem TSH, also einen TSH-Wert zu messen, wenn die Patienten klare klinische Symptome haben, die einen Schilddrüsenfunktionsproblem verursachen könnte. Also Herzrasen oder eine Bradykardie, ne? Oder sehr, sehr hoher Blutdruck oder sehr niedriger Blutdruck. Das sind Vorhofflimmern, ne? So eine Sache. Da darf man auf keinen Fall vergessen, dass die Schilddrüse auch ursächlich sein kann. Aber bei asymptomatischen Patienten einfach mal so beim Check-up einen TSH-Wert ankreuzen, ist wirklich nicht nur teuer, sondern Quatsch. Das bringt medizinisch niemandem was. Das ist einfach nur ins Blaue, ohne dass man sich davon wirklich sinnvolle Sachen erhoffen kann.
Nun angenommen, Sie haben jetzt eine Hypothyreose diagnostiziert. Was ist das Ziel der medikamentösen Therapie? Geht es darum, die Blutwerte in einen bestimmten Bereich zu bringen? Geht es um eine Symptomlinderung? Was steht da im Vordergrund?
Genau, es geht darum, tatsächlich eine Euthyreose zu erreichen, also den TSH-Wert wieder in den altersabhängig eben normalen Bereich zu bewegen. Und jetzt behandeln wir keine Laborwerte, sondern die Patienten. Also im Grunde geht es darum, dass man langfristig verhindert, dass Folgeerkrankungen aufgrund so einer manifesten Schilddrüsenunterfunktion entstehen können. Also wenn man dauerhaft eine Schilddrüsenunterfunktion hat, dann schwächt das Herz, also es verursacht eine Herzinsuffizienz, das macht Gefäßerkrankungen. Das ist einfach sehr, sehr ungünstig. Ich vergleiche das immer sehr gern mit einem erhöhten Blutdruck. Da ist es ungefähr genauso. Ne? Also das ist was, das ist akut, jetzt gar nicht so schlimm, wenn es nicht ganz massiv ist, aber das ist wirklich extrem selten. Aber über mehrere Jahre gesehen ist im Blutdruck von 160 eben schlecht. Über mehrere Jahre gesehen ist auch eine manifeste Hypothyreose schlecht. Deswegen sollte man die behandeln, weil es sonst zu Folgeerkrankungen kommt.
Und dann ist die Frage, gibt es einen Zeitpunkt oder eine Konstellation, über der man auch wieder über das Absetzen des Thyroxins nachdenken kann?
Ja, genau. Also wenn man die Diagnose einer manifesten Hypothyreose selbst gestellt hat, dann ist man ja sich zumindest schon mal sicher, was die Indikation angeht, ne, dass die Indikation auch wirklich korrekt war. Jetzt ist es natürlich so, dass sich gerade mit zunehmendem Alter auch Konstellationen verändern können. Ne? Also wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass der TSH-Wert sowieso physiologisch steigt. Wenn ich also eine 58-jährige Patientin mit einem TSH-Wert von 6 ganz am Anfang mal wegen einer manifesten Hypothyreose therapiert habe, heißt es nicht, dass die Patientin das mit dem Alter von 81 immer noch benötigt. Sondern man kann durchaus mal gucken, gerade wenn die Dosen so bis 50, 75 Mikrogramm hoch sind und nicht höher gehen, ob man dann mal einen Reduktionsversuch macht, um zu gucken, braucht die Patientin das denn immer noch oder ist der Bedarf jetzt einfach gar nicht mehr so groß? Also das lohnt sich, sich da zu hinterfragen und es lohnt sich generell, Indikationen zu hinterfragen. Das ist ja was glaube ich, in der Hausarztpraxis gar nicht ganz selten ist, dass überhaupt nicht mehr nachvollzogen werden kann, warum wurde das überhaupt irgendwann mal verordnet. Ne? Gerade bei geriatrischen Patienten, da hat sich der Hausarzt verändert zwischendrin. Die Patienten selber wissen häufig auch nicht mehr, was damals der Grund war. Was hat eben mein Arzt gesagt, ich soll das nehmen. Das ist ja so der Klassiker. Irgendwann in der Klinik wurde es mal angesetzt. Ne? Auch das sind ja so die Wege, wie so Medikamente sich in Medikationslisten verirren. Und da lohnt sich generell, wie auch bei den meisten anderen Medikamenten, dass man immer mal wieder kritisch überprüft, ist denn das Medikament aktuell überhaupt noch notwendig?
Das Stichwort hier ist ja das Deprescribing.
Ganz genau.
Also eben die Reduzierung der Anzahl der verordneten Medikamente, weil die Liste wird mit dem Alter länger und länger.
Ja.
Wie kann das denn gelingen, diese, ich sag mal, überflüssigen Verordnungen zu identifizieren?
Genau, da braucht's auf der einen Art einen systematischen Ansatz, ne, dass man irgendwie sagt, ich habe eine gewisse Systematik, die ich bei allen Patienten einmal so ein bisschen durchgehe. Und dann braucht's natürlich auch einen individuellen Ansatz, ne, weil es bei jedem ein bisschen unterschiedlich ist. Also das Erste ist tatsächlich, so wie wir es gerade schon gesagt haben, jedes Medikament auf die aktuelle Indikation nochmal überprüfen. Also regelmäßig die Listen vom Patienten durchgehen, einmal im Jahr einfach mal durchgucken und sicherstellen, so für sich selber, dass der eigentliche Grund für die Verordnung überhaupt noch besteht, ne? Dass das Medikament weiter wirksam ist und dass es auch sinnvoll ist, das weiter zu verordnen. Dann gibt es mittlerweile relativ viele Leitlinien, wo man sich orientieren kann. Gerade die Kurzversion der DGAM-Leitlinien sind bei ganz vielen Erkrankungen super zu benutzen. Die sind auch alltagstauglich. Also da liest man nicht 180 Seiten Pamphlete. Das schafft kein Mensch, da muss man sich nichts vormachen. Ne, aber in ein oder zwei Seiten kann man durchaus noch mal überblicken, was sind die aktuellen Empfehlungen. Einfach, man schafft ja auch nicht jede Publikation zu jeder Erkrankung immer zu lesen. Damit man auf dem aktuellen Stand bleibt, sind gerade Kurzversionen von Leitlinien, finde ich, ein super Instrument. Na, da haben sich nämlich die anderen die Arbeit gemacht und die Studien gewälzt und haben einfach für uns praxisrelevant zusammengefasst, was da drin steht. Sowas. Und dann gibt es verschiedene Tools. Ariba zum Beispiel, ja, vor allem für den Einsatz von Statinen, für kardiovaskuläre Erkrankungen. Da gibt es auch ein kostenloses Modul, wo man die Patientendaten eingeben kann, die relevanten Werte dafür und einfach mal ausrechnen lassen kann, was hat denn derjenige Patient jetzt davon, wenn ich dem das Statin in dem Fall noch verordne oder nicht. Gibt es auch für Protonenpumpenhemmer, für andere Medikamente. Mittlerweile ganz gute, auch digitale Instrumente, die man da nutzen kann.
Was sind denn neben L-Tyroxin so Klassiker auf dieser Liste, die man mal kritisch hinterfragen kann?
Klassiker sind genau die Protonenpumpenhemmer, ne, die fielen gerade schon. Natürlich eher in der Akutverordnung die Antibiotika, die immer noch viel zu viel verordnet werden, gerade bei Harnwegsinfekten und bei Atemwegsinfekten. Bei chronischen, also Dauermedikamenten, sind sicherlich auch die Antihypertensiva, gerade bei geriatrischen Patienten, Antidepressiva. Ja, gerade bei leichtgradigen Depressionen gibt es gar nicht so einen richtigen Beleg, dass der Nutzen immer klar ist. Oder auch bei langfristiger antidepressiver Therapie ist das durchaus was, das wird ganz selten hinterfragt, ob man das dennoch weiter braucht. Statine, auch das, ne, mit zunehmendem Alter verliehen Statine tatsächlich, also muss man hinterfragen, ob das noch nützlich ist, die zu verordnen. Ja, da fällen mir eine ganze Menge ein. Ne? Opioide, also Schmerzmittel, Vitamin D ist auch sowas, was gerade ja immer mehr auch in Mode kommt. Das heißt, hat ja manchmal so eine Wellen mit verschiedenen Medikamenten. Ich glaube, das ist auch was aktuell sehr häufig verordnet wird, ohne dass es in vielen Fällen wirklich einen medizinischen Nutzenbeleg dafür gibt.
Es gilt ja auch, bestimmte Wechselwirkungen eben vorzubeugen. Welche potenziellen Wechselwirkungen hat denn L-Tyroxin, die man beim Verschreiben beachten muss?
L-Tyroxin hat relativ viele Wechselwirkungen tatsächlich. Das, was man vor allem beim Verordnen beachten muss und bei der Einnahme von Patienten, sind Wechselwirkungen mit Zoantacida, also auch Protonenpumpenhemmern, Calcium, Eisenpräparate, Cholesteramin, sowas, weil das die Aufnahme von Levothyroxin im Magen behindert. Da muss man drauf achten. Das ist auch der Grund, warum man L-Tyroxin immer nüchtern einnehmen soll, mit einem Mindestabstand von so 30 Minuten zum Essen, entweder eben früh oder abends, damit es da nicht kollidiert sozusagen. Dann gibt es Medikamente, die sorgen dafür, dass die Schilddrüsenhormone stärker wirken, das L-Tyroxin. Zum Beispiel Salicylate, Furosemid, orale Antikoagulantien, ja, da kann das auch passieren. Oder so Antikonvulsiva wie Phenytoin. Und bei Östrogenen kann man sich ein bisschen merken, die führen zu einer Wirkungsminderung von Levothyroxin. Genau, das sind so die Klassiker.
Dass dieser Gedanke, das L-Tyroxin auch abzusetzen und zu hinterfragen, dass der nicht so intuitiv ist, das haben Sie selbst untersucht in einer Studie. Die Gretchenfrage ist ja so ein bisschen, wie konsequent werden diese Empfehlungen überhaupt in der Praxis umgesetzt? Die Zahl der jährlichen Verordnungen, ich habe es am Anfang angesprochen, sind relativ hoch, was eher für eine Übertherapie spricht. Sie haben mit einer Studie mit sächsischen Hausärztinnen und Hausärzten eben genau das getestet. Sie wollten wissen, wie hoch ist die Bereitschaft, Eltroxin unter bestimmten Bedingungen auch abzusetzen. Wie haben Sie das untersucht?
Genau, wir haben bei einer Tagung der Sächsischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin einen Fragebogen freiwillig an Hausärztinnen und Hausärzte verteilt, die eben als Teilnehmende da waren. Und in dem Fragebogen gab es 3 Fallbeispiele mit recht real beschriebenen Behandlungssituationen, bei denen Eltroxin eine Rolle spielt. Und Situationen, die hat man uns danach ausgesucht, die häufig eben so erfahrungsgemäß Probleme machen. Also die kollidieren mit der Leitlinienempfehlung und dem tatsächlichen Verhalten von uns Ärztinnen und Ärzten in der Praxis. Also es war ein 83-jähriger Mann, der eine latente Hypothyreose hatte, ganz initial, es stand als Dauerdiagnose in der Akte, und mit 75 Mikrogramm L-Tyroxin und einem aktuellen TSH-Wert von 2,5. Und dann war es noch eine ältere Patientin, 71 Jahre, bis stark übergewichtig, Typ-2-Diabetes, Hypertonie, KHK, die auch L-Tyroxin einnahm, auch mit 75 Mikrogramm und einen TSH-Wert von 4,6 hatte. Und eine junge Patientin, 25, hatten wir uns ausgesucht, mit einer 50 Mikrogramm L-Tyroxin-Einstellung und einem aktuellen Wert von 1,8. Also so querbeet, reale Patientenfälle. Und wir haben die im Fragebogen gefragt, wie würden Sie sich jetzt in dem Fall entscheiden? Welche Entscheidungen würden Sie treffen? Würden Sie die Dosis beibehalten oder erhöhen oder reduzieren? Oder würden Sie vielleicht L-Tyroxin sogar absetzen oder erwägen, es abzusetzen? Und dazu haben wir die Meinung eingeholt.
Und wie war das Ergebnis? Wie groß war die Reduzierungs- oder Absetzfreudigkeit?
Ernüchternd aus meiner Sicht, genau. Aber eben sehr, sehr realistisch. Sie haben den Finger in die Wunde gelegt, wie gut das umgesetzt wird, was so in Leitlinien steht, nämlich noch nicht so ganz gut. Die Hausärztinnen und Hausärzte, die mitgemacht haben, die waren tatsächlich sehr, sehr zurückhaltend, sowohl in der Reduktion und noch mehr im Absetzen vom L-Tyroxin. Und die Gründe, die da hauptsächlich dafür angegeben wurden, waren tatsächlich die Angst, dass es danach zu irgendwelchen Komplikationen oder gesundheitlichen Folgeschäden kommt, wenn man die Dosis reduziert oder absetzt. Und das finde ich ganz spannend, diese Komfortzone, in der man sich gerade mit dem Levothyroxin befindet. Also es gibt subjektiv so die Sicherheit bei niedrigen Dosen, da tut's eigentlich nichts. Also da lasse ich es lieber ein bisschen weiter laufen, aber ich habe jetzt ein relativ geringes Risiko, dass ich eine Überdosierung hervorrufe. Ich habe eins, ja. Aber es ist eben jetzt doch nicht so groß wie bei anderen Medikamenten. Und ach, es ist ein bisschen Win-Win, dem Patienten geht's gut und mir geht's gut. Und ja, es ist irgendwie gerade die einfachste Lösung. Das ist was total Spannendes, was total menschlich ist. Genau, aber also was auch bei mir selber ja nochmal so reflektieren lässt, wie wir ärztlich eigentlich denken und handeln. Und das, wie wichtig das eigentlich ist, dass man sich, oder ohne eigentlich, dass man sich immer wieder auch mal selbst reflektiert, einen Schritt zurück macht und überlegt, wie arbeite ich eigentlich und wonach richte ich mich denn bei dem, was ich verordne und was ich mache?
Mit dem, was Sie in Ihrer Forschung sehen und über das, was wir jetzt gesprochen haben, würde ich die Frage vom Anfang jetzt hier nochmal aufgreifen. Wird in Deutschland zu viel L-Tyroxin verordnet?
Ja, es wird definitiv zu viel L-Tyroxin verordnet. Also das sind über 7 Millionen Tagesdosen, die da, wenn man im Arzneimittelreport guckt, die da verordnet werden. Das ist wirklich wahnsinnig viel. Und ich glaube, vor allem wird zu viel verordnet eben bei Patientinnen und Patienten mit latenter Hypothyreose und bei geriatrischen Patienten. Das ist, glaube ich, was genau daran liegt, dass es nicht mehr hinterfragt wird, sondern irgendwann mal begonnen wurde und dann einfach mitläuft.
Was kann sich denn ändern? Also gibt es Ansätze für Strategien, da so ein bisschen das Bewusstsein zu verändern und zu schärfen?
Gibt es. Studien zum Deprescribing waren in den letzten Jahren gar nicht so ganz einfach durchzuführen, was vor allem daran liegt, dass man eine Finanzierung braucht und dass interessanterweise es leichter ist, Geld für was zu bekommen, wo man ein Medikament ansetzt, um zu gucken, wie viele bekommen das. Aber wenn man andersrum rangeht, ist es gar nicht mehr so ganz einfach. Und dieses Bewusstsein, das kommt jetzt erst nach und nach. Aber das ist was Gutes, dass das kommt. Es gibt jetzt zunehmend Deprescribing-Studien, die an verschiedenen Uni-Standorten durchgeführt werden. Und also Fragen, die man da beantworten muss, sind tatsächlich, was sind denn diese patientenrelevanten Endpunkte, die da rauskommen? Also was hat der Patient, die Patientin letztlich davon, wenn wir das wieder wegnehmen? Dann hat er eine bessere Lebensqualität, ein Medikament weniger, ist ja durchaus schon alleine was wert, gerade was auch Wechselwirkungen angeht. Wenn man sich nicht eine halbe Stunde vor den anderen Medikamenten noch das L-Tyroxin hinlegen muss, bringt das vielleicht auch schon was. Das ist natürlich ganz schwer greifbar. Oder wie viel Wechselwirkung reduziert man denn tatsächlich? So eine Sachen sind ganz wenig beforscht. Welche Ansätze in der Kommunikation, kann man denn überhaupt durchführen oder was fördert denn so eine Durchführung von so einem Absetzen? Das ist ja was, da müssen sich ja nicht nur die Ärztinnen und Ärzte dran gewöhnen, dass wir jetzt neuerdings auch drüber nachdenken, Medikamente mal wieder wegzunehmen, sondern das ist ja auch was, das sind die meisten Patientinnen und Patienten auch nicht gewöhnt. Ja, also das ist ja auch erstmal ein bisschen befremdlich, wenn der Hausarzt über Jahre gesagt hat, das Medikament, das brauchen Sie. Und heute sage ich auf einmal, Mensch, wollen wir mal drüber reden, ob Sie es vielleicht nicht mehr brauchen. Ja, also das braucht einfach kommunikative Strategien, die man durchaus auch noch beforschen kann. Und dann muss man natürlich auch gucken, was sind denn systemische Barrieren? Ne? Also strukturell, organisatorisch, es kostet jemanden in der Hausarztpraxis, also so eine Hausärztin, viel mehr Zeit, darüber zu sprechen, ein Medikament zu reduzieren, als letztlich das Rezept einfach wieder in die Hand zu drücken. Also jetzt drückt man es ja nicht mehr in der Hand, jetzt schicke ich es zum Satelliten. Also das geht viel schneller, das ist viel effizienter und es braucht einfach Beratungsaufwand, Gesprächsressource, wenn ich das anders mache. Also steht das System dem De-Prescribing vielleicht sogar im Weg, ne? Oder wirtschaftliche Interessen. Wenn die Patientin vierteljährlich hierher kommt, man die Karte einliest und das Rezept wieder rausgibt und einmal im Jahr eine Blutkontrolle macht, ist es was, da muss man nicht drum rumreden, da hat ein Hausarzt gut Geld dran verdient. Ne? Also Kosten, Nutzen, das sind ja die Verdünner, von denen immer gesprochen wird. Also auch so eine Sache muss man diskutieren und auch dazu, glaube ich, wäre eine Forschung gut, um das einfach mal auch zu bearbeiten, weil das ist ja ein relevantes Problem, was man gar niemandem vorwerfen kann. Das geht ja nicht nur um die großen Geldscheine, sondern es geht ja einfach um ein wirtschaftliches Arbeiten, wo so eine Hausarztpraxis sich irgendwo einschwingt.
Ich sehe, da gibt es noch ganz viele offene Fragen, ganz viel Potenzial auch für Forschung.
Eine ganze Menge. Wir können uns austoben.
Ich bin gespannt, was sich da in den nächsten Jahren tun wird. Vielleicht sprechen wir dann auch nochmal darüber.
Ja.
An dieser Stelle sage ich jetzt für heute erstmal vielen Dank, Frau Dr. Schübel, für dieses sehr interessante und sehr informative Gespräch.
Sehr gerne.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, auch Sie konnten heute wieder etwas mitnehmen. Falls Sie noch mehr zum Thema Hypotyreose oder zur Schilddrüsendiagnostik erfahren möchten, dann empfehle ich einen Blick in die Shownotes. Dort finden Sie neben der Leitlinie auch die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift für Allgemeinmedizin. Und darin lesen Sie unter anderem auch die Studie des Teams von Dr. Janine Schübel. Als DGAM-Mitglied haben Sie kostenfrei Zugriff auf diese Inhalte. Die ZFA Talks sind eine Kooperation der Zeitschrift für Allgemeinmedizin und Springer Medizin. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Folge.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.